Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Was kümmert es die Nation, wenn die Währung auf der Kippe steht? Wenn die Europäische Union auseinanderzufliegen droht? Wenn im Nahen Osten US-Botschafter gemeuchelt werden? Wenn es doch viel wichtigere Dinge wie 6 bis 7 Töne am Beginn der Tagesschau gibt?
Dr. Kai Gnifke, erster Chefredakteur von ARD aktuell, kann die Aufregung nicht verstehen. Na gut, die ist ja auch erst entstanden, als die Bild-Zeitung gleich 3 Fehler in einer Meldung unterbrachte. Das klang ja wie ein Witz von Radio Jerewan. Also im Prinzip stimmt es, dass ARD aktuell an einem neuen Vorspann arbeite. Aber die Erkennungsmelodie wird nicht entsorgt, wie in der Bild stand, sondern nach Darstellung der Tagesschau nur überarbeitet. Sie kommt auch nicht aus Hollywood, auch nicht vom Oscar-Preisträger-Komponisten Hans Zimmer, sondern von Henning Lohner. Er arbeitet zwar für die Firma von Hans Zimmer, wo genau aber der gebürtige Bremer und international tätige Komponist seine Überarbeitung zu Papier bringen wird, wird wahrscheinlich nur er wissen. Was jedoch bekannt ist, dass die Überarbeitung voraussichtlich vom NDR-Sinfonieorchester eingespielt werden soll. Und sie wird garantiert anders klingen als die anderen Fassungen in der Geschichte der Tagesschau. So viel steht schon mal fest. Ich begrüße ganz herzlich im Studio wieder meinen Mitstreiter Daniel Fiene. Nicht wegen des Spiels erkennen Sie die Melodie, aber ja gut, du hättest jetzt gewusst, dass es die Tagesschau ist. Aber ist dir was aufgefallen zur Fassung von 1900 und wann war das? 97 zu der 2005, die beiden vorletzten, die letzte? Außer, dass das Arrangement natürlich anders ist.
Ich wollte auf jeden Fall sagen, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, war das die 80er oder die 90er Fassung? Das ist meine Lieblingsfassung, die klang ja so ein bisschen wie nach Wetten, dass. Also das war richtig cool. Und die Computerspielfassung fand ich auch ziemlich gut.
Ja, wie auch immer, die neueste wird wahrscheinlich erstmal wieder gewöhnungsbedürftig sein. Das ist ja immer so, dass man erstmal denkt, oh, die alte war aber besser. Und dann, wenn man es im Rückblick hört, also möchte man so wie 1956 so mit so einer Orgel angespielt die Tagesschau hören? Ich glaube nicht. Also diese ganze Problematik, man versteht es, es wühlt die Nation auf. Natürlich, die Tagesschau ist die
Instanz. Aber selbst bei den ZDF-Heute-Nachrichten, da gab es ja auch eine ziemlich große Diskussion, als da auf einmal vor einigen Jahren der Trommelwirbel eingeführt wurde. Und da erinnere ich mich noch, dass einige das als Weltuntergangsmusik bezeichnet haben.
Das ja, was heißt einige?
Auch wieder gegessen.
Jetzt nochmal zurück. Ist dir was aufgefallen an den beiden Fassungen, die du zuletzt gehört hast?
Die wurden dezenter.
Nee, Stefan Niggemeier hat das nochmal sozusagen im Notenbild auf seinem Blog veranschaulicht. Was man erstmal nur, wenn man ganz genau hinhört, merkt, die vorletzte und letzte Fassung klingt nicht identisch. Also das sind nicht dieselben Töne. In der Tat, es sind 3 Töne anders gesetzt. Und das fällt einem gar nicht auf. Das ist sehr dezent gemacht. Das kann man sich an diesem Notenbeispiel dann nochmal angucken. Aber es ist nicht die alte Originalmelodie von 1956. Und keiner hat damals geschrien. Auch nicht die Bild-Zeitung hat geschrien. Sondern was hat Bild am Sonntag 2005 gemacht? Kannst du dich noch erinnern, was war da der Skandal der Veränderung beim deutschen Fernsehen?
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Dass die Nachrichtensprecher stehen müssen.
Ach so.
Was man gar nicht sieht, weil der Tisch hochgefahren wurde und die Kamera neu justiert. Also die sitzen doch oder stehen doch, also das Bild ist doch fast unverändert, oder?
Aber das ist auch wirklich ein Vorteil, das kennen wir hier schon vom Radio. Wir beide stehen jetzt auch.
Genau.
Das hat auch was ganz anderes mit Körperspannung, mit Atmung und wie man auch entspannter sprechen kann zu tun. Und im Sitzen ist das alles nicht wirklich schön.
Und wir können auch entspannter jetzt mal wieder eine CD spielen, denke ich mal. Nicht ohne zu verraten, dass natürlich heute auch noch was anderes zu hören sein wird, nämlich die wichtigen Sachen, die in dieser Woche passiert sind. Zum Beispiel haben die ARD-Intendantinnen und Intendanten getagt. Wir hören, worüber sie nicht öffentlich gesprochen haben. Dann gibt es einen Blick zurück in die Zukunft. Da hat mich die Historische Kommission der ARD über die Rundfunkneuordnung von vor 20 Jahren beraten. Aber mit sehr heutigen Themen. Und wir verabschieden Guido Knopp in den Ruhestand. Oder er verabschiedet sich selber und wir begleiten ihn einfach nur funkelektronisch und müssen dann was nachholen, was ich letzte Woche nicht geschafft habe. Wenn ich so weiterrede, schaffen wir das vielleicht auch nicht. Daniel, wir müssen nochmal die Netzneutralität neu justieren. Und das alles natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kabel.
Sie hören den Rundfunk Berlin-Brandenburg, ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten in Deutschland, kurz ARD genannt. Die Intendantinnen und Intendanten tagten in Saarbrücken, in der saarländischen Hauptstadt in dieser Woche. Und was wissen wir, Daniel, schon eigentlich aus dieser Tagung?
Ja, neben der Klarstellung, dass die Erkennungsmelodie der Tagesschau beibehalten wird, haben wir erfahren, dass Susanne Holst weiterhin die Tagesschau um 12, 15, 17 Uhr im wöchentlichen Wechsel mit Klaus-Erich Bötzkes moderieren wird.
Zu Recht.
Es gab nämlich eine Vertragsverlängerung für sie. Sie ist ja auch schon seit 2001 dabei. Da weiß ich auch noch, als es damals für sie losging. Die ARD hat sich auch für den Erhalt der terrestrischen Fernsehverbreitung ausgesprochen. Zunächst weiterhin via DVB-T. Ab 2016 könnte da auch DVB-T2 ins Spiel kommen. Auf jeden Fall bleibt das Signal unverschlüsselt. Und im November gibt es eine neue ARD-Themenwoche. Leben mit dem Tod. Begleitet wird das Ganze von zwei bundesweiten Aktionen. Und das ARD...
Vom MDR und RBB als federführende Anstalten begleitet.
Und das ARD-Generalsekretariat, das bleibt erhalten. Susanne Pfad soll den Posten übernehmen, aber aus familiären Gründen wahrscheinlich erst in 2 Jahren. Bisher ist sie Leiterin der Geschäftsstelle der Gremienvorsitzendenkonferenz. Und wir haben auch noch eine Aktion. Unter der Führung des Saarländischen Rundfunks findet mit deutsch- und französischen Medien das Crowdsourcing-Projekt Deutschland, Frankreich und sie statt. Und erste Ergebnisse gibt es dann für uns Anfang 2013.
Und das kann man alles, wen es irgendwie genauer interessiert jetzt, weil die Sendung kann nicht alles leisten, ard.de/intern. Was Sie nicht vielleicht gehört haben, möglicherweise, weil darüber noch die ARD im Diskussionsprozess ist, Ihre finanzielle Situation. Sie wissen ja, es gibt reiche und es gibt arme Anstalten und das hängt auch damit zusammen, dass in einem Bundesland mehr wohnen als in dem anderen Bundesland, obwohl man bei der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs immer seine Gebühren anmelden muss, seinen Finanzbedarf. Aber einige Anstalten bekommen mehr, als sie angemeldet haben, andere weniger und so entsteht ein Ungleichgewicht und Radio Bremen und der Saarländische Rundfunk sind ein bisschen untervorteilt. Da gibt es dann Programmaustausch, Vorteile und so weiter und so fort. Sie werden das in den letzten 10, 15 Jahren an der einen oder anderen Stelle gehört haben, aber jetzt gibt es ein neues Nachdenken, wie Werner Lange erfuhr. Er fragte die ARD-Vorsitzende und WDR-Intendantin Monika Piel Folgendes.
9 ARD-Anstalten haben sich in Saarbrücken unter ihrem Vorsitz getroffen. 2 ihrer Kollegen, Herr Kleist vom Saarländischen Rundfunk und Herr Metzger von Radio Bremen, haben ihnen von ihrer prekären finanziellen Situation berichtet. Kann der Liquiditätsengpass, der nächstes Jahr bei den Anstalten droht, dazu führen, dass der Saarländische Rundfunk und Radio Bremen eventuell ihre Selbstständigkeit verlieren?
Nein, also konkret, dieser Engpass kann nicht dazu führen. Wir waren uns natürlich darüber im Klaren, als sich abzeichnete, dass wir nach den üblichen 4 Jahren keine Gebührenerhöhung bekommen werden, sondern die Gebühr 6 Jahre stabil bleibt, dass es gerade bei den kleinen Anstalten zu Engpässen führen wird. Wir haben uns geeinigt auf eine Finanzhilfe für Radio Bremen. Also das gibt schon eine Einigung für die nächsten 2 Jahre. Der Saarländische Rundfunk hat keine solche Überbrückungshilfe gefordert, sodass wir bis 2015 auf jeden Fall die Finanzierung gesichert haben.
In früheren Jahren waren es eher die Bundesländer, die pro und contra kleine Anstalten argumentierten. Wie intensiv wird das Thema jetzt bei der Führung der ARD diskutiert?
Also ein Impuls zu eventuellen Zusammenlegungen oder Abschaffungen von Landesrundfunkanstalten, der kann auch nur aus der Politik kommen. Also der kann gar nicht aus der ARD selbst kommen, weil diese Landesrundfunkanstalten ja per Gesetz agieren, politisch beauftragt sind und auch nur dort könnte entschieden werden, dass wir reden ja konkret sicherlich über Radio Bremen oder Saarländischen Rundfunk, dass man der Meinung wäre, dass es nicht nötig ist. Ich kann bisher in beiden Bundesländern dafür keinerlei Signale sehen.
Haben Sie das Gefühl oder machen Sie die Beobachtung, dass die Solidargemeinschaft der ARD dort noch funktioniert?
Ja, natürlich funktioniert sie, weil es sonst, wenn wir diesen Finanzausgleich nicht hätten, wie wir ihn haben, oder jetzt auch die Überbrückungshilfe für Radio Bremen gewährt hätten, dann wäre Radio Bremen nicht mehr zu finanzieren gewesen über jetzt das Gebührenende hinaus. Also das funktioniert immer noch. Und es ist auch ganz klar, dass es steht für das nächste Jahr an, dass wir uns einigen müssen über die Neuordnung eines Finanzausgleichs.
Gibt es da schon Modelle?
Nein, also da werden wir nächstes Jahr mit beginnen, weil es einfach keinen Sinn hat. 2013 ist das erste Jahr, an dem dieser neue Beitragsstaatsvertrag in Kraft steht. Und wir müssen erst zumindest dieses eine Jahr abwarten und sehen, wie sich dieser neue Beitragsstaatsvertrag auswirkt gegenüber dem Gebührenstaatsvertrag. Werden die Einnahmen steigen, werden sie sinken? Es gibt sehr unterschiedliche Ausschöpfungsquoten, so wird es rein technisch genannt, der Anstalten, wie viel Gebühren von Menschen, die gebührenpflichtig sind, tatsächlich eingezogen werden. Bei manchen ist das sehr hoch, das heißt also im Klartext, fast alle, die Gebühren zahlen müssten, zahlen sie auch. Und bei anderen, wie zum Beispiel gerade in Berlin ist das der Fall, liegt das relativ niedrig. Also da müssten sehr viel mehr Menschen Gebühren zahlen, als das geschieht. Auch das könnte sich durch dieses vereinfachte Modell ändern, sodass von mir aus, wenn ich beim RBB dann bleibe, der RBB durch eine bessere Ausschöpfung auch mehr Einnahmen hätte. Und das hat ja dann auch Auswirkungen auf die Finanzsituation. Also da müssen wir uns erst drüber im Klaren sein, wie sich das zumindest im Trend auswirkt, ehe wir dann über eine Neuverteilung, weil es wird sicherlich eine wirkliche strukturelle Neuverteilung werden, wie wir damit umgehen können.
Wird es Ihrer Meinung nach dann eher um einen tatsächlichen Finanzfluss gehen oder um Programmfluss?
Nee, ich gehe schon davon aus, so laufen die Diskussionen jedenfalls bisher, dass wir dahin kommen möchten, dass doch die Einnahmen so verteilt werden nach einem Prozentsatz, der übrigens aber auch nicht von uns bestimmt werden kann, sondern von den Ländern bestimmt wird, dass dann auch wirklich jede Anstalt selbstständig ihre Aufgaben erfüllen kann. Und diese ganzen zusätzlichen Verabredungen, die wir heute haben, unendlich viele, dass wir die damit begradigen können. Also das wäre sicherlich eine bessere Methode.
Also müssten die Länder eigentlich nochmal ran und nochmal einen Rundfunkstaatsvertrag für so etwas machen?
Da gehe ich von aus, dass das so sein wird. Wir sind natürlich aufgerufen, zuerst mal in unseren Reihen ein Konzept vorzulegen. Und dann gehen wir in die Gespräche mit den Ländern, mit den Ministerpräsidenten. Und das wird dann sicherlich am Ende dastehen, so wie Sie es geschildert haben.
Monika Pehl, die Intendantin des Westdeutschen Rundfunks und ARD-Vorsitzende, im Gespräch mit Werner Lange für das Radio 1 Medienmagazin. Astro Black. Wir gucken jetzt nicht in die Sterne, wir gucken in das hinein, was passiert ist vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren ist nämlich die Rundfunkneuordnung abgeschlossen gewesen im Osten Deutschlands. Die neuen 5 Länder mussten mit dem Einigungsvertrag nach Artikel 36 den DDR-Staatsrundfunk in föderale Strukturen gekippt haben oder er hätte einfach aufgelöst werden können laut Einigungsvertrag. Aber das war nicht ganz so einfach. Es regte sich natürlich auch Widerstand dagegen, logischerweise. Es war eine junge Demokratie, die auch eigene Vorstellungen hatte. Und darüber erzählte zum Beispiel Konrad Weiß. Er war damals von der Bürgerrechtsbewegung Demokratie Jetzt und war dann später sogar Bundestagsabgeordneter der Grünen. Er war damals als Regisseur der DEFA mit Medien vertraut und hat sich da damals sehr engagiert, die Rundfunkneugestaltung mit voranzutreiben. Und jetzt in dieser Woche gab es ein Symposium der Historischen Kommission der ARD, wo er nochmal zurückblickte in jene Tage. Und da gab es doch die eine oder andere Überraschung. Hören Sie selbst.
Kein Sender.
Ach so, ja, das wollte ich Ihnen noch sagen. Kein Sender.
Macht an Silvester um 0 Uhr Schluss.
Mich wollte man heute schon gar nicht mehr reinlassen. Es geht nur noch mit Sondergenehmigung.
21.30 Uhr dürfen wir dann das letzte Mal nur noch reden.
Da haben
dann
wir das letzte Wort. Da wird es uns abgeschnitten. Erbarmungslos.
Ja, das war die Situation des DDR-Fernsehens am 31. Dezember 1991. Da war dann eben einfach Schluss. Aber bevor es Schluss wurde, und da haben wir nochmal Konrad Weiß. Was heißt nochmal? Wir hören ihn überhaupt jetzt.
Die Bereitschaft auf westdeutscher Seite, die in der DDR soeben gewachsene Strukturen und Freiheiten anzuerkennen oder gar zu übernehmen, ging gegen null. Es gelang zwar der Volkskammer noch, das Rundfunküberleitungsgesetz zu verabschieden, das der Parlamentsausschuss Presse und Medien gemeinsam mit dem Medienministerium der DDR erarbeitet hatte. Aber es hatte keinen Bestand. Ziel dieses Gesetzes war es, im Blick auf die bevorstehende Vereinigung der beiden Teile Deutschlands, den Rundfunk der DDR, Fernsehen und Hörfunk, in eine staatsunabhängige, föderale und gemeinschaftliche Einrichtung zu überführen. Die künftigen Aufgaben und Regularien wurden in Anlehnung an den Medienbeschluss des Runden Tisches definiert. Die sogenannte Einrichtung, also die Sender in den ostdeutschen Bundesländern und in Berlin, sollten bis spätestens 31. Dezember 1991 weitergeführt und bis dahin durch Staatsvertrag der Länder in Anstalten öffentlichen Rechts überführt werden. Der dafür Verantwortliche, der Rundfunkbeauftragte, sollte noch von der 10. Volkskammer gewählt werden. Ein Rundfunkbeirat aus gewählten Vertretern der ostdeutschen Bundesländer sollte den Prozess der Föderalisierung fördern, in allen Programmfragen ein Beratungsrecht und bei wesentlichen Personal-, Wirtschafts- und Haushaltsfragen ein Mitwirkungsrecht haben. Demnach wäre auch nach dem Willen der Volkskammer gewährleistet gewesen, dass die originär ostdeutschen Interessen ausreichend vertreten sind. Die Wahl des Rundfunkbeauftragten stand zwar noch auf der Tagesordnung der 37. Volkskammersitzung am 28. September 1990, aber zur Wahl ist es nicht mehr gekommen. Auch die ursprüngliche Vereinbarung, auf die ich auch als Mitglied der Verhandlungskommission zum Einigungsvertrag hingewirkt hatte, dass nämlich das Rundfunküberleitungsgesetz als fortgeltendes Recht aufgenommen wird, wurde nicht eingehalten. Dadurch sollte der magere Artikel 36 des Einigungsvertrages eigentlich ausgeformt und praktikabel gemacht werden. Stattdessen wurden zwar im Einigungsvertrag Elemente aus dem Überleitungsgesetz übernommen, aber eben nicht in dem von der Volkskammer mehrheitlich beschlossenen Wortlaut. Dadurch sind bei der Wiedervereinigung wesentliche Punkte unserer modernen, freiheitlichen Mediengesetzgebung außer Kraft gesetzt worden. Für mich war das ein so schwerwiegender Eingriff, dass ich dem Einigungsvertrag, obwohl ich die deutsche Einheit wollte, nicht zugestimmt habe.
Ja, das gehört auch zur Geschichte der Rundfunkneuordnung. Auch wenn man heute nach 20 Jahren denkt, eigentlich hat sich's ganz gut eingerenkt. Die ARD ist fest verwurzelt in den neuen Ländern mit Mecklenburg-Vorpommern beim Norddeutschen Rundfunk, mit der eigenständigen Anstalt MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, und der fusionierten ORB-SFB-Anstalt RBB. Also wie gesagt, das nochmal sich zu erinnern und wachzurufen war das Ziel dieses Symposiums der ARD-Historischen Kommission in dieser Woche. Es sind viele gekommen, die damals Mediengeschichte mitgeschrieben haben, aber auch die weiterhin Gegenwart schreiben und Zukunft, wie Professor Carola Wille. Sie ist jetzt Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks.
Also die Wendezeit war ja voller Leidenschaft geprägt. Das Erste, was entstanden ist, dass wir Informations-, Medien- und Meinungsfreiheit in einen Volkskammerbeschluss gebracht haben. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Diese Freiheitsrechte wurden real und sie standen nicht nur in der Verfassung, sondern sie wurden real für uns. Und sich einbringen zu können, war ein Prozess, der hochemotional war, der jeden Tag Veränderungen hat spüren lassen und wo man selber Gestaltungskraft bemerkt hat, was man gestalten kann. Und ich denke, ein ganzes Stück von dieser damaligen Zeit an Leidenschaft und an Gestaltungskraft, die braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch für die Zukunft. Weil die Herausforderungen sind zwar völlig anderer Art, aber es sind Umbruchprozesse, Umwälzungen, Veränderungen, die genau das brauchen, Leidenschaft und Kraft. Weil eins passiert nicht, auch in dieser bunten, konvergenten Welt, dass das, was die Gesellschaft braucht, Vielfalt, Meinungsvielfalt, dass das automatisch über den Markt hergestellt wird. Das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, ist ja gerade nochmal bestätigt worden von dem Richter, der hier anwesend war, dass dieses außenpluralistische Modell nicht funktioniert. Die Werbung produziert vielfaltsverengende Zwänge. Und weil das so ist, braucht man öffentlich-rechtliche Systeme.
Und genau das war dieses Prinzip dieses Symposiums, eigentlich nicht nur in die Vergangenheit zu gucken, sondern auch mit der Analyse der Vergangenheit gegenwärtige und zukünftige Prozesse zu beschreiben. Und Heinz Glesken, er war jahrelang Intendant von Radio Bremen und als Vorsitzender der Historischen Kommission der ARD Gastgeber des Symposiums, sieht eben genau darin auch die Verbindung zwischen Vergangenheit, der Erinnerung an die Medienneuordnung und der Zukunft der ARD und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und des dualen Rundfunks überhaupt im Vereinigten Deutschland.
Es hat sich ja sehr deutlich gezeigt, dass es im Prinzip nicht um diesen Rundfunk geht, sondern es geht um diese Gesellschaft, um die Frage, wie konstituieren wir, wie bilden wir eine Gesellschaft, mit welchen Möglichkeiten, welchen Mitteln und eine freie Gesellschaft. Und da ist eben eine gesellschaftliche Kommunikation in Freiheit, nicht zensiert und so weiter, eine wesentliche Voraussetzung. Und mit diesen Kriterien kann man auch nur die Zukunft gewinnen. Da muss man den, wie Frau Reim sagte, den Kampf von gestern, im Grunde genommen mit einem Kampf von gestern in die Zukunft gehen. Das ist auch der Kampf von morgen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk fällt ja nicht einfach vom Himmel und ist dann ungefragt da. Die Legitimation muss ja ständig neu diskutiert und auch bestätigt werden. Nicht nur, weil neue Techniken kommen und neue politische Konstellationen, beispielsweise schon auch, weil neue Menschen in diese Gesellschaft nachwachsen, durch Geburt oder durch Zuzug. Da finde ich schon, müsste dieser Rundfunk im eigenen Interesse deutlicher machen, weshalb es ihn gibt, weshalb er da ist. Ab und zu erinnern, nicht jeden Tag, aber ab und zu daran erinnern. Und man müsste schon auch sehen, was hat sich denn verändert? Wie müssen wir möglicherweise unsere eigene Legitimation neu formulieren oder aktualisieren? Ich glaube schon, dass man nicht immer so weitermachen kann, nur weil man einmal da ist und weil es ein Gesetz gibt oder ein Urteil und ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt. Manchmal habe ich den Eindruck, als würden sich manche, da spreche ich gar nicht von den Intendantinnen und Intendanten, aber manche in diesen Anstalten können sich wieder beruhigt hinlegen, wenn es ein günstiges Bundesverfassungsgerichtsurteil gab. Die Stimmung in der Bevölkerung ist, was die Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik Deutschland angeht, nicht so positiv, wie wir möglicherweise wahrhaben wollen. Das heißt, wir müssen immer wieder, und das ist ein ganz kleiner Beitrag von dieser historischen Kommission, deutlich machen, wo sind die Wurzeln, um was geht es. Und da geht es nicht um diesen Rundfunk, sondern es geht um diese Gesellschaft. Angesichts der Tatsache, dass die großen Gruppen, die noch Integration geleistet haben, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und wer auch immer, dass die in ihrer Integrationskraft deutlich abnehmen, dass aber ohne gesellschaftliche Kommunikation, ohne Auseinandersetzung, ja auch ohne Streit, keine gemeinsame Linie, kein Minimalkonsens herausgebildet werden kann, zeigt eigentlich genau, dass diese gesellschaftliche Kommunikation, die herrschaftsfrei ist, die frei ist, die ohne einen Absender, der etwas diktiert, wohin man muss, dass das nicht funktioniert. Also wir brauchen ein solches Instrument, beispielsweise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder eine Kommunikationseinrichtung, die im öffentlichen Interesse der Gesellschaftsbildung liegt, brauchen wir eigentlich mehr denn je. Wir müssen sie nur wieder stärker begründen und die Legitimation auch aktualisieren. Und da wäre ich schon auch der Meinung, dass viele gescheite Menschen in diesen Systemen, oder zumindest mal einige, zusammenkommen dürfen, um sich mit der Akzeptanz oder mit der Sichtweise dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks in unserer Gesellschaft auseinandersetzen, um diese Fragen aufzugreifen, die Fragen teilweise zu beantworten, falls sie denn schon kommen, und zwar vielleicht auch schon bevor sie kommen, oder aber auch Schwachstellen zu entdecken, die dann verändert werden können. Also die Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die ich sehe von Ihrem Auftrag her, heißt nicht, dass alles so bleiben muss, wie es ist und dass alles ungefragt sein darf.
Heinz Glisken, er ist der Vorsitzende der Historischen Kommission der ARD.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir leben in glücklichen Zeiten. Fast 70 Jahre Frieden. Doch manche von uns mussten noch miterleben, wie die Welt brannte. 1945. Der Sturm auf Berlin. In Europa das letzte Kapitel des größten Dramas der Menschheitsgeschichte. Über 30 Jahre voller Chaos und Gewalt. Von 1914 bis 1945.
Die Stimme haben Sie vielleicht erkannt, das war Christian Brückner, eine sehr bekannte Radio- und Synchronstimme. Die Musik kam von Klaus Dollinger. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass das eine Doku-Reihe ist von Guido Knopp, die jetzt am kommenden Dienstag, am 18. September, 20.15 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen startet. Daniel, du bist eigentlich, Herr Knopp macht seit 35 Jahren Geschichtsfernsehen, voll in dieses Raster hinein. Du bist ein Knoppkind.
Ja.
Und jetzt macht Guido Knopp leider Feierabend.
Das ist sehr bedauerlich. Er war mit einer der Gründe, warum ich überhaupt angefangen habe, Geschichte zu studieren. Und er hat uns ja wirklich alles erklärt, jedes Jahrzehnt der letzten Jahrtausend Jahre bis hin zu Hitlers Frauen. Das ist wirklich ein großer Verdienst, den er da geleistet hat.
Ich habe ihn interviewen können und wir hören mal, wie er sich selber vorstellt.
Ich bin Guido Knopp, wenn Sie so wollen, Professor Doktor. Meine offizielle Bezeichnung im ZDF ist Leiter des Programmbereichs Zeitgeschichte im Zweiten Deutschen Fernsehen. Das klingt ein bisschen so wie Zentralkomitee der SED, aber es ist ein demokratisches Medium.
Da sind wir schon bei eigentlich mittendrin im Interview, denn diese Funktion geben Sie auf. Ist das eine Entscheidung, die natürlicherweise durch das deutsche Rentengesetz geregelt ist oder warum hören Sie auf?
Weil man mit dem 65. Geburtstag nicht nur im zweiten deutschen Fernsehen, sondern auch generell in der öffentlich-rechtlichen Anstalt in den Ruhestand tritt, wobei ich sagen muss, dass viele dieses Alter in Aktion ja gar nicht erreichen. Viele gehen ja schon früher in den Ruhestand. Mir hat die Arbeit so viel Freude gemacht, dass ich es bis zum letzten Tag auskoste, im wahrsten Sinn des Wortes. Für mich war es nie Pflicht oder Arbeit, sondern etwas, wo ich meine ganze Kreativität und meine Leidenschaft auch wirklich verwenden konnte. Und wenn es nicht mein Job geworden wäre, wäre es mein Hobby geworden.
Ich habe Sie auch mindestens 30 Jahre lang in Erinnerung, sogar jeden Sonntag, als Sie uns gezeigt haben, rekonstruierenderweise, was vor 40 Jahren immer passierte. Die Viertelstunde, die habe ich sozusagen immer am Sonntag sehr genossen. Sie sind mir natürlich dann logischerweise aufgefallen durch viele Hochglanz-Dokus, mit denen Sie sich nicht nur einen Namen gemacht haben, sondern auch kritisch Historiker zum Diskurs angeregt haben. Gibt es, wenn man mal zurückblickt, so etwas wie ein Muster Ihrer Arbeit, also so eine Generalthese, die sich durch alle Filme, Dokus hindurchzieht, die Sie gemacht haben? Wie würden Sie das selber sehen?
Ist schwer, wenn man das selber definieren soll. Wenn ich es mal inhaltlich definiere, so ist es natürlich das Bestreben, dass man einerseits investigativ vorgeht. Und ich denke, dass uns das im Laufe der Jahre immer besser gelungen ist. Ich bin ja kein Einzelakteur. Ich stehe an der Spitze einer wirklich sehr kreativen und tatkräftigen Redaktion, 30 Menschen, die das mit mir betreiben. Und ich habe die Gnade, alle selbst ausgewählt zu haben, was wunderbar ist. Investigativ zu sein, nicht nur, aber nicht zuletzt auch, was die Nazizeit betrifft, zu zeigen, das ist geschehen, das darf nie wieder geschehen, so war es. Das müssen wir künftig verhüten, aber zugleich auch zu zeigen, dass sich die deutsche Geschichte nicht nur in der Nazizeit erschöpft, sondern dass es eine sehr kulturell reichhaltige Geschichte davor gab, jahrhundertelang davor, und dass es vor allem eine friedliche und glückliche Zeit danach gab. Vielleicht die beste, die glücklichste Phase der deutschen Geschichte, trotz der Teilung, die ja am Ende des Jahrhunderts auf überraschende, wundersame Weise aufgehoben worden ist. Wenn Sie so wollen, ein Happy End am Ende eines blutigen und faszinierenden Jahrhunderts, und das nur 44 Jahre nach dem tiefsten Punkt der deutschen Geschichte, 45, also zu zeigen, dass wir uns im Grunde über diese Phase der Geschichte auch freuen können, die Zeit nach 45, und dass sie eine erfolgreiche Geschichte war, das ist auch etwas, was man bei der Gesamtbetrachtung des Themas Zeitgeschichte dann nicht hintanstellen darf.
Ich sage Ihnen mal meine Sicht auf Ihr Werk, sofern ich das überhaupt vollständig genossen habe. Aber was mir aufgefallen ist, die Rolle der Persönlichkeit wird von Ihnen sehr stark betont. Also es sind handelnde Menschen in ganz konkreten Handlungsgebieten. Teilweise ist das, was dort gezeigt wird, noch nie so gesehen worden. Also es war möglicherweise auch der Versuch, hier etwas aus einer Sicht zu zeigen, was bisher noch nicht abgelichtet wurde. Möglicherweise, aber vielleicht ist ja für Sie tatsächlich der Mensch als Träger von Geschichte auch sehr dominant. Und dann der formale Aspekt ist, dass Sie gesagt haben, wir machen Fernsehen, wir können nicht ständig irgendwelche Schriftdokumente abfilmen, das ist langweilig, sondern Fernsehen hat auch etwas mit Aktion zu tun, mit Agieren zu tun, und da, wo es das Dokument nicht hergibt, rekonstruieren wir es sehr liebevoll, was Ihnen auch viel Kritik eingebracht hat. In Ihrem neuesten Werk, was Sie verantworten, Weltenbrand, kommt genau das wieder zum Zuge, sozusagen als Abschluss, aber besteht da nicht die Gefahr, sage ich mal, wenn man die Geschichte der Persönlichkeit so in den Mittelpunkt rückt, dass man denkt, hätte es diese Menschen nicht gegeben, wäre die Geschichte anders verlaufen?
Man kann ja an der Geschichte des 20. Jahrhunderts sehen, dass an den wirklichen Wendepunkten dieser Geschichte das Verhalten oder auch Fehlverhalten von Menschen eine entscheidende Rolle gespielt hat. Natürlich gibt es die Diskussion und die Schule der Historiker, die sagen, Strukturen entscheiden über die Geschichte. Aber an den Wendepunkten, waren es immer Menschen, die aus den Strukturen herausgebrochen sind und Entscheidungen oder Fehlentscheidungen getroffen haben. Ich sage Ihnen nur ein paar Beispiele. Nehmen wir 1933, Hitlers sogenannte Machtergreifung, die für mich eher eine Machterschleichung war. Vieles war angelegt in der Geschichte, dass es dazu hat kommen können, aber es hat nicht zwangsläufig dazu kommen müssen. Denn es war so, dass es letzten Endes doch eine kleine Zahl von Menschen gewesen war, von Papen, den Sohn von Hindenburg, die Hitler sozusagen sich engagieren wollten als Steigbügelhalter für ihre eigene Macht. Es waren Illusionen gewesen. Es gibt ja das berühmte Zitat von Papen: In 6 Wochen haben wir den Karl so in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Und das war eben die große Illusion, dass das geschehen würde. Es geschah genau das Gegenteil. Und hier haben wir das typische Fehlverhalten von Menschen, von Einzelnen, die Illusionen hatten. 1944, Attentat von Stauffenberg, ein Einzelner, der 2 Bomben in seiner Aktentasche hatte und nur eine scharf machen konnte, die andere dann in der anderen Aktentasche gelassen hat. Man darf ihm das nicht vorwerfen. Wenn er die ungeschärfte Bombe in der Aktentasche mit der geschärften gelassen hätte, wissen wir ja heute, dann, dass der Effekt sich nicht verdoppelt, er hätte sich vermehrfacht und das Zielobjekt wäre definitiv umgekommen. Wenn das geschehen wäre, dann hätte dieser schreckliche Zweite Weltkrieg ein ganz anderes und auch früheres Ende gefunden, mit vielen Toten, die den Menschen erspart geblieben wären, vielen Städten, die unzerstört geblieben wären und vielen anderen Folgerungen. Und nehmen wir auch 89-90, hier eine glückliche Phase der deutschen Geschichte. Wenn die handelnden Personen da, und ich nehme nur 3 Beispiele, eben nicht Kohl und Genscher auf deutscher Seite, mit ihrem Sinn noch für die Thematik Wiedervereinigung, die ja andere längst nicht mehr hatten, diesen Sinn, und auf der russischen, sowjetischen Seite Gorbatschow, der sich ja auch vom Saulus zum Paulus gewandelt hat, vom Dezember zum 89, zum Januar 1990 gestanden werden, mit ihrem ganz besonderen, spezifischen Verhältnis, dann wäre diese Phase der Geschichte gewiss auch ganz anders verlaufen. Also, wenn wir beispielsweise einen Bundeskanzler Lafontaine gehabt hätten zu der damaligen Zeit, als Saarländer und einer, der, um es mal vorsichtig auszudrücken, der Wiedervereinigung nicht gerade mit Leidenschaft entgegenfieberte, dann wäre die Geschichte möglicherweise auch ganz anders verlaufen. Also wir sehen, dass es immer ein Wechselspiel ist von Strukturen, aber an den Wendepunkten von Entscheidungen von Einzelnen, die die Geschichte verändern.
Aber Sie lassen in Ihrem ersten Teil von Weltenbrand den Sprecher sagen, wenn die agierenden Soldaten und Politiker der Zeit damals klüger gewesen wären, hätte es einen Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Ist das eine Frage von Klugheit gewesen?
Ich denke ja, denn es ist ja damit gemeint, das genaue Zitat heißt ja, wenn sie den Ersten Weltkrieg verhindert hätten, hätte es natürlich keinen Zweiten gegeben. Und ohne den Ersten Weltkrieg kein Zweiter Weltkrieg. Das ist ja nun unbestritten. Und so bedurfte es noch eines weiteren Krieges, das ist die Aussage, bis die Mächtigen in Europa die Kraft gefunden haben, wieder über die Schlachtfelder so aufeinander zuzugehen, wie es die Soldaten am Weihnachten 1914 getan haben.
Vielleicht noch ein Abschlussstatement zu Ihrem Ausscheiden als Geschichtsfernsehprofi beim ZDF, muss man ja vielleicht dazu sagen. Sie haben sich zum Schluss einen würdigen Film gegönnt oder eine würdige Staffel. Warum gerade wieder so Leid und Schrecken? Warum nicht etwas, was optimistisch vielleicht auch für uns Menschen sein könnte, die wir zugucken?
Ach, das haben wir ja im Laufe der letzten Jahre auch immer gemacht. Für mich war es ja immer eine große Freude und auch mal ja eine Erleichterung, mal eine Reihe verantworten zu können über Königskinder in Europa oder beispielsweise Fußballfilme wie Das Wunder von Bern, die wahre Geschichte. Ja, das war eine große Freude. Die Art und Weise, wie man an Themen herangeht, ist ja genau dieselbe. Materialsuche, Zeitzeugenrecherche, Zeitzeugenbefragung, eine kunstvolle Gestaltung etc. Die Thematik ist dann natürlich ein bisschen leichter und schöner. Das habe ich eigentlich alles gemacht, aber zum Abschluss denke ich, weil doch auch das wirkliche ernste Historische letzten Endes immer im Mittelpunkt stand, fand ich eine Reihe über den 30-jährigen Krieg des 20. Jahrhunderts etwas Würdiges und auch etwas Abschließendes.
Wie sähe unser Kontinent heute aus, wenn die Mächtigen 1914 etwas klüger gewesen wären? So bedurfte es eines weiteren furchtbaren Krieges, bis die Völker in Europa es gelernt hatten, wieder aufeinander zuzugehen.
Ab Dienstag im Zweiten Deutschen Fernsehen 20.15 Uhr Weltenbrand, eine Dokumentarreihe von Guido Knopp. Und sie wird garantiert wieder Kontroversen auslösen, auch wegen des dann doch sehr personalisierten Geschichtsbildes, wo man sich vielleicht fragt, haben möglicherweise auch Leute an dem Krieg verdient und war er deswegen nötig. Aber es wird auch Kontroversen geben, schon deswegen, weil dort Filmmaterial benutzt wird aus dem Ersten Weltkrieg, das von Natur aus schwarz-weiß war. Und das ZDF ließ diese Sequenzen durchgängig einfärben. Daniel, wäre das was, was dich anreizen könnte, dorthin zu gucken, weil du ja eigentlich kein Schwarz-Weiß-Kind bist?
Ich finde das einen interessanten Kunstgriff, denn das zeigt natürlich auch, dass Geschichte durchaus überhaupt nicht schwarz-weiß ist. Auch wenn man das jetzt immer so vielleicht noch optisch wahrnimmt. Wenn man das ordentlich kennzeichnet und vielleicht auch, wir leben ja auch in Zeiten der entgrenzten Speichermedien, dann noch zusätzlich das Originalmaterial zur Verfügung stellt, finde ich das durchaus legitim.
Wie eingefärbt wurde und warum, das können Sie, liebe Gebührenzahler, im Podcast hören. Da habe ich dann jemanden befragen können, der detailliert Auskunft gibt über diese Techniken, welche Firma das war und so weiter und so fort. Der Podcast erscheint in der Nacht vom Sonntag zum Sonnabend. Zwei Fernsehhinweise noch. Markus Kafka, am Montag beginnt wieder seine neue musikjournalistische Staffel um 20.15 Uhr auf ZDF Kultur, am nächsten Sonnabend dann hier im Interview. Und am Dienstag in der Nacht, vom Dienstag zum Mittwoch, gibt es einen Film über ein Jahr Politpiraten, Alles Liquid heißt er, von Carsten Behrendt vom ZDF, läuft auf ZDF Info. Und am Dienstag machen wir aber was ganz Neues beim Medienmagazin. Wir machen da einen Hangout on Air mit dem Autoren und er erzählt uns, wie man Piraten filmt. Also das ist ja auch nicht so ganz einfach, weil die wissen natürlich alle Medientechniken und verweigern sich auch ab und zu mal, weil sie eben ganz genau wissen, wie sie wirken und warum sie vielleicht nicht wirken. Das dann um 21 Uhr über Google einfach mal rauskriegen, über YouTube, Hangout, Alles Liquid.
Ich glaube, immer auf twitter.com/Medienmagazin, da
ja, gibt es den Link dazu. Oder auch da, also man wird es finden. So, dann müssen wir kurz vor Sendeschluss noch eine Sache von letzter Woche klären. Und zwar hatten wir vor zwei Wochen am Rande schon darüber gesprochen. Es ging darum, dass die IFA möglicherweise als die IFA in die Geschichtsbücher eingeht, in der die Netzneutralität aufgegeben wurde. Die Kritik dort habe ein vorgestellter Smartphone-Tarif das Hintertürchen geöffnet, da die Daten nicht mehr gleich behandelt werden. Dies würde die Netzneutralität aufweichen. Der Musikstreaming-Dienst Spotify wird nämlich in der Premium-Variante mit einer Flatrate nicht mit in die Volumenberechnung für die Internetnutzung des Handys mit einbezogen. Einige Blogger kritisierten diesen Telekom-Tarif, da so der Musikdienst Spotify besser dran sei als die Konkurrenzdienste. Nachdem wir darüber berichtet haben, hat sich der Teltarifautor Markus Weidner bei mir gemeldet, der diese Interpretation als schlicht falsch bezeichnete. Wir fassen deswegen jetzt noch einmal nach und vertiefen das Thema. Daniel, kannst du die Kritik zumindest ansatzweise nachvollziehen? Denn möglicherweise ist ja Netzneutralität ein politischer Begriff und das ist ein sehr praktisch-technischer Vorgang.
Ja, also die Kritik von unserem Hörer Weidner, da wird ja ein bisschen auch deutlich, wie viel Definition es eigentlich von Netzneutralität gibt. Weidner sagt, dass ja mit diesem Tarif der Netzneutralität nicht ignoriert wird, denn nach wie vor können auch alle Konkurrenten von Spotify genutzt werden. Man könne sich ja eine Flatrate ohne Volumenbegrenzung kaufen, dann wären die anderen auch drin. Grundsätzlich werde niemand ausgeschlossen, nur bei einem Tarif gibt es halt preislich bessere Konditionen. Diese Argumentation dürfte Jens Best nicht zustimmen. Vor zwei Wochen kam ja deutliche Kritik von diesem Blogger und Autor. Bei ihm haben wir deswegen nochmal nachgefragt, warum er die Netzneutralität bei dem Telekom und Spotify-Deal verletzt sieht.
Naja, wir haben den Trick vorliegen, dass es ja nicht um die Verschlechterung von irgendetwas geht, sondern wir haben im Mobilbereich ja uns schon daran gewöhnt, dass wir gar keine echten Flatrates haben. Es geht darum, etwas scheinbar nur zu verbessern. Wir buchen irgendeine Daten-Flatrate bei der Telekom. Damit sind alle Daten zu transportieren. Und ob ich Text oder Bild oder Video oder Ton schicke, das geht ja den Provider nichts an. Das ist ja genau die Grundlage der Netzneutralität, der diskriminierungsfreie, gleiche Transport von Datenpaketen, unabhängig von wo nach wo, unabhängig von dem Inhalt. Und wenn ich jetzt anfange, die Musikdaten von Spotify zu bevorzugen, sprich, die werden nie gedrosselt. Hingegen werden andere Musikanbieter oder auch schlicht einfach andere Daten eben gedrosselt, wenn ich meine Datenmenge X erreicht habe. Das heißt, wir haben hier eine Bevorzugung einer Datenart, was quasi die Verletzung der Netzneutralität durch die Hintertür ist. Das ist ja auch sehr geschickt. Die Verschlechterung einer Datenart, also sprich eben, dass Skype zum Beispiel geblockt wird, das geht ja nicht mehr. Das erweckt ja sofort die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung. Also versucht man es jetzt über den Mobilbereich, indem man scheinbare Verbesserungen rausgibt und Leute damit an unterschiedliche Datenarten zu unterschiedlichen Preisen gewöhnt.
Die Argumentation von Jens Best ist einleuchtend, auch wenn andere Netzneutralität vielleicht anders definieren.
Was sagt jetzt die Telekom?
Also die pflichtet Jens Best im Grunde sogar bei, das sagt Telekom-Sprecher Philipp Blank.
Die Gleichbehandlung von Daten ist ohnehin nie etwas, was sichergestellt werden kann und was in der Zukunft noch viel weniger sein wird, weil über das Internet einfach viele, viele zu unterschiedliche Dienste entstehen, die unterschiedliche Qualitätsanforderungen in Zukunft auch haben werden. Also wir werden ganz sicher in Zukunft eine unterschiedliche Behandlung von Diensten haben, die auch sinnvoll ist, weil beispielsweise ein Video eine andere Qualitätsanforderungen hat als eine E-Mail, noch ganz zu schweigen von Diensten aus der Telemedizin oder Ähnliches, die natürlich nochmal ganz andere Anforderungen haben. Also wir werden im Internet eine zunehmende Diversifizierung sehen und das ist ein Anfang davon, ja.
Der Punkt ist, die Datengleichbehandlung gehört nicht zur Definition der Telekom von Netzneutralität, die geht so.
Für uns entscheidend ist, dass der Kunde das freie und das offene Internet nutzen kann, wie er es möchte. Der Kunde entscheidet, welche Dienste er will, zu welchen Konditionen. Das ist das, was für uns entscheidend ist. Die strikte Gleichbehandlung von Daten stand für uns nie im Mittelpunkt und wird im Übrigen auch nur von einigen wenigen als die Definition von Netzneutralität akzeptiert.
Also offensichtlich gibt es unterschiedliche Definitionen von Netzneutralität, aber wie wichtig wäre möglicherweise, dass man sich da einigt, Daniel?
Ja, also der Internet-Lobbyverein Digitale Gesellschaft drängt da auf eine Lösung, denn laut Sprecher Markus Beckedahl wird die Netzneutralität schon heute unter anderem auch vor dem Telekom-Spotify-Deal verletzt.
Es gibt leider so gut wie keine Regeln. Es gibt durch das aktuelle Telekommunikationsgesetz bestimmte Transparenzregeln, aber die sind so weich formuliert, dass man eigentlich als Kunde sehr versteckt in den AGBs nachschauen muss, um festzustellen, dass viele Services auch bei der Deutschen Telekom schon geblockt sind. Also bei der Deutschen Telekom kann ich zum Beispiel in den Standard-UMTS-Verträgen nicht Voice-over-IP machen und ich kann nicht Peer-to-Peer-Kommunikation betreiben. Also für mich ist das schon eine Diskriminierung, ein Ausschluss von einzelnen Services und insofern stimmt die Aussage von der Deutschen Telekom nicht, die sagt, dass sie alle gleich behandeln beziehungsweise, dass sie niemanden diskriminieren. Sie tun es, das ist nachlesbar in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Es bleibt also spannend, Daniel. Vielen Dank erstmal für diese kurze Zusammenfassung.
Radio 1.
Und damit sind wir bereits im Podcast-Bonus-Track. Ich hatte das Interview bereits angekündigt zum Thema Weltenbrand. Eine Art Making-of zu diesem Film über die Materiallage und über das Einfärben der historischen Filmsequenzen. Der Gesprächspartner stellt sich selbst vor.
Mein Name ist Stefan Mausbach. Ich bin der stoffführende Redakteur der Reihe Weltenbrand. Und das nicht nur für die drei Teile, die jetzt 2012 im Herbst ab dem 18. September ausgestrahlt werden, wöchentlich am Dienstag um 20.15 Uhr, sondern auch in der Folge 2013, abschließend mit einer Folge zum Jahr 1945, wenn der 30-jährige Krieg, der sogenannte des 20. Jahrhunderts, dann zu Ende ist.
Sie erzählen oder lassen diese Zeit sehr persönlich erzählen. Sie gehen also direkt in die hinein, die entweder Opfer waren in dem Sinne, dass sie Soldaten waren oder Offiziere, die also auch Entscheidungen getroffen haben. Wie haben Sie denn die Quellen gefunden, beziehungsweise wie findet man heute überhaupt noch Spuren aus jener Zeit, die authentisch sind?
Nun ja, also es gibt natürlich gerade zwischen denen, die an der Front kämpfen und denen, die zu Hause geblieben ist, ein reges korrespondierendes Mittel, das ist der Brief. Die Briefe sind unglaublich wichtig, gerade für die Frontsoldaten und aber auch für die Daheimgebliebenen. Und Zensur, wie wir sie dann in späteren Zeiten eigentlich durchgehend kennen, ist da erst in den Kinderschuhen. Das heißt, die Soldaten können noch ziemlich unverblümt teilweise schreiben, wenn sie denn wollen. Viele wollen gar nicht, weil sie ihre Lieben zu Hause nicht beunruhigen wollen. Aber wenn man diese Hunderttausenden von Briefe, Tagebucheintragungen sind auch gang und gäbe, dann einfach mal filtert, und das ist ja auch in Publikationen durchaus in den zurückliegenden Jahren schon geschehen. Ich muss also jetzt nicht in die Archive gehen und Briefe noch und nöcher lesen. Dann kann man schon einen Eindruck bekommen von der Zeit, der relativ nah an dem ist, was die Menschen gedacht und empfunden haben.
Sie haben aber auch die Filmarchive natürlich ausgewertet. Was waren das für Dokumente, die Sie da gefunden und dann schließlich in den Film eingebaut haben?
Ganz unterschiedliche. Wir sind zu den Archiven gegangen, mit denen wir auch in anderen Fällen sehr gern und erfolgreich zusammenarbeiten. Das ist zum einen in den USA das National Archive, in Großbritannien ist es unter anderem British Pathé und British Film Institute, und das Imperial War Museum. In Frankreich ist es Pathé auch und ECPAT, ein Militärarchiv. In Russland ist es Gosfilmofond und Krasnogorsk, zwei staatliche Archive gewesen, wo wir sehr ausgiebig mit unseren Rechercheuren gesucht haben. Ja, und wir sind in der Tat mehr als einmal selbst erstaunt gewesen, wie viel Material abseits auch des Kriegs aus der Zeit authentisch vorliegt. Bilder von Menschen, die ganz neugierig in die Kamera gucken, ganz erstaunt sind, dass da irgendwie etwas auf sie gerichtet ist und deswegen auch gar keine Anstalten machen, aus dem Bild zu gehen, was ja unser einer, wenn er sieht, da wird gerade fotografiert, versucht man aus dem Blickfeld des Fotografen zu gehen. Die bleiben einfach noch stehen und gucken, und man kommt ihnen auf die Art und Weise, in einer Art und Weise auch näher, die ich mir so vorher gar nicht vorgestellt habe.
Sie zeigen auch Negativplatten von Opfern des Krieges, also von getöteten Menschen. Wie sind Sie daran gekommen?
Das ist in der Tat so gewesen, dass es einem Sammler auf einem Flohmarkt in Belgien gelungen ist, diese Platten beim Stöbern zu entdecken, und ist dann dem Museum in Ypern zur Verfügung gestellt worden, soweit ich das weiß. Und dort kann man es sehen, und dort wurde es uns dann auch zur Verfügung gestellt, damit wir diese Platten, wie sie ausgepackt werden, drehen können und sie dann entsprechend mit den Mitteln moderner Technik im Schnitt nochmal aufzubereiten, damit man das sieht, wie diese Menschen ausgesehen haben, kurz nachdem sie Opfer des Krieges geworden waren.
Aber Sie machen noch mehr. Sie färben alte Schwarz-Weiß-Filmsequenzen ein, also kolorieren oder lassen es kolorieren. Mhm. Vielleicht erstmal zu dem technischen Vorgang selbst. Wer macht sowas heutzutage?
Das machen erstaunlicherweise Menschen auf dem Subkontinent in Indien sehr gerne. Als wir geguckt haben, wer macht sowas, kannte vorher auch keinen, da sind wir drauf gestoßen, dass es in Indien eine ganze Industrie gibt, die sowas tut. Aber eben auch in Frankreich, eine Produktionsfirma in Paris, mit der wir dann letztlich auch handelseinig wurden, weil deren Art zu kolorieren uns am meisten überzeugt hat. Es passiert in Amerika. Es ist sicherlich irgendwann auch in Deutschland jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis sich Firmen darauf spezialisieren. Und ja, im Falle dieses Franzosen kann man sagen, der hat in den letzten 10 Jahren nichts anderes gemacht, als immer wieder Schwarz-Weiß-Material zu kolorieren, und hat sich da einmal, was das Technische angeht, ein Know-how erworben, Software selbst entwickelt, auf der anderen Seite aber eben auch einen kulturellen Background. Er weiß einfach, dass französische Uniformen blau sein müssen im Ersten Weltkrieg am Anfang, und dass die Felduniformen der Deutschen so einen grünen Grauton haben und. Dass diese Mischung aus technischem Verstand und historischem und kulturellem Interesse und auch Know-how, das hat uns überzeugt.
Was passiert dann genau? Also wenn man weiß, wie die Farben interpretiert werden müssen, also die Grautöne, die ja nicht immer eindeutig in Farben zurück zu interpretieren sind. Also wenn man das alles weiß, was passiert dann technisch? Wie wird das Filmmaterial dann gescannt und eingefärbt?
Sie sagen ganz richtig, das Material wird zunächst mal als Filmmaterial, als 35mm Kopie gescannt und dann digital so aufbereitet, dass wir es auch noch für den richtigen Ausschnitt vorbereiten können. Das ist in heutiger Zeit 16:9. Und das Material wird dann je nach seiner Beschaffenheit, denn auch gescannt, weist es natürlich die typischen Kratz- und sonstigen Verschleißspuren auf, digital bearbeitet. Da gibt es eine Software, die das in einem ersten Schritt für uns tut und dann im zweiten Schritt geht man am Computer manuell daran und bearbeitet das Material so weit, wie es irgendwie möglich ist, dass Kratzer, Striche und andere Sachen verschwinden. Wenn das passiert ist, geht das Material an Kollegen, die Einzelbilder vorkolorieren, bestimmte Aspekte des Bildes vorkolorieren. Dann sitzt ein Kollege, der sich mit Uniformen und mit Waffen und anderen Dingen, die eben militärische Bedeutung haben, bestens auskennt, der aber auch die entsprechende Fachliteratur vor sich liegen hat, neben dem Vorkoloristen und die erstellen sozusagen dann eine Vorauswahl an Farben. Und das Ganze geht dann schlussendlich nach Frankreich an die Firma, die das dann durchgehend koloriert. Das muss man sich dann so vorstellen, dass einzelne Teile des Bildes maskiert werden und diese Masken dann als Vorlage dazu dienen, um sie zu kolorieren. Und einfache Vorstellung von mir am Anfang war, wenn man mal einmal einen Grauton definiert hat, das müsste ja theoretisch denkbar und machbar sein, dann heißt das, der ist dann immer rot und der ist dann immer orange. Ich habe mir aber sagen lassen, so einfach ist es nicht, das kann man eben nicht. Und das merkt man spätestens dann, wenn man einmal eine französische Uniform in Blau koloriert hat und bei der nächsten französischen Uniform feststellt, dass der Grauton mit dem anderen nicht übereinstimmt. Trotzdem ist sie in beiden Fällen blau. Und das bedeutet, dass man da sehr viel Handarbeit dann doch noch beim Kolorieren dranlegt und doch immer wieder nochmal genau gucken muss. Und in Einzelfällen entscheidet dann vielleicht auch einfach der Geschmack, ob der Schal der Dame rot oder orange war.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeichentrickherstellung, bevor es Computer gab. Also Einzelbild für Einzelbild. Wie lange hat diese Einkolorierung gedauert und wie teuer ist sowas?
Also die Kosten pro Minute zu kolorierenden Materials liegen so bei etwa 1500 Euro. Das ist eine Mischkalkulation dessen, der das koloriert. Das dauert in der Regel pro Minute 1 bis 1,5 Tage. Dann kann man sich ausrechnen, wenn man so 25 Minuten hat, dass man etwa 5 Arbeitswochen oder 6 Arbeitswochen nur mit dem Kolorieren einer Folge zu tun hat. Und da gibt es auch signifikante Unterschiede. Während unser französischer Freund das nur mit einer Handvoll Mitarbeiter tut, die dann vormaskieren und er macht das Finishing, ist in Indien eine ganze Gruppe von 100, 200 Leuten damit beschäftigt. Da hat jeder so seine feste Arbeit, das ist ein bisschen wie Fließband und die tun das auch sicherlich wesentlich leidenschaftsloser, als das dann unser französischer Kolorist getan hat.
Aber spätestens seit dem Dinner for One, also diesem jährlichen Ritual in der ARD, als der dann mal einkoloriert wurde, gab es ja die Diskussion, braucht man das eigentlich, um den Gehalt einer Geschichte zu transportieren? Ist wahrscheinlich auch eine Geschmacksfrage, aber beim Geschichtsfernsehen, glaube ich, ist es nicht nur eine Frage des Geschmacks. Warum haben Sie es konkret gemacht?
Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Ich möchte Dinner for One auch weiter in Schwarz-Weiß sehen. Aber das ist ja ein Film, der in Gänze immer wieder gezeigt wird und als filmisches Kunstwerk, als sehr amüsantes, das an Silvester uns Freude bereitet, in Schwarz-Weiß zu sehen ist. Was wir tun, ist ja keinen ganzen Dokumentar oder Spielfilm, den es mal in Schwarz-Weiß angelegt gab, zu präsentieren, sondern wir nehmen ja nur kleine Ausschnitte und setzen sie in einen eigenen, selbstständigen filmischen Zusammenhang. Und bei aller Liebe, wir sind Filmemacher und unsere Liebe gilt auch dem Material, aber wir glauben, dass wir dem eine neue Seite abgewinnen können. Und ich finde, dass durch das Kolorieren von solchen Szenen auch eine Distanz aufgehoben wird, die ich beim Schwarz-Weiß, wenn ich sie in Dokumentarfilmen, also die von uns gemacht worden sind, durchaus erkenne. Und deswegen plädiere ich jetzt in diesem Fall für Farbe, bin aber nicht der Meinung, dass alles, was wir jemals in Schwarz-Weiß als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener gesehen haben und was man sich auch so vorstellt, dass man das irgendwann auf Farbniveau bringen sollte. Dick und doof, unvorstellbar für mich, das in Farbe zu sehen, brauche ich nicht. Aber wie gesagt, bei den Dokumentarfilmen, die da ausschnittsweise immer nur verwendet werden, sehe ich das anders.
Ich muss Ihnen da recht geben, also diese Aufnahmen, obwohl man natürlich sieht, dass es koloriert ist, dass es keine echten Farben sind im klassischen Sinne, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass das, was man Krieg nennt oder die Ahnungslosigkeit vor dem Kriege, Sie zeigen ja natürlich auch Aufnahmen in dem Sommer, bevor der Erste Weltkrieg losging, kriegt also so eine fast dokumentarische Nähe wiederum, die das Schwarz-Weiß-Material durch diese, für uns ist ja immer Krieg schwarz-weiß gewesen in dieser Zeit und man hat dadurch ja auch einen emotionslosen Zugang mittlerweile und kann sich das Grauen gar nicht mehr so vorstellen, bekommt man tatsächlich für einige Momente das Gefühl, Mensch, das sind ja genauso Menschen wie wir.
wir, die sich auch freuen beim Baden, nur haben sie andere Badeanzüge. Mhm. Aber andererseits gibt es natürlich auch den Vorwurf der Historiker, die sagen, sie verfälschen hier Wirklichkeit. Was machen Sie damit mit solchen Argumenten auf der anderen Seite wieder?
Ich kann diesen Vorwurf nicht verstehen, weil mich hat überzeugt, dass Kameraleute aus der Zeit das Material sehr gerne in Farbe in den Kinos oder wo auch immer gesehen hätten, es technisch sogar schon seit 1912 die Möglichkeit gibt oder gab, aber die Kosten für solche Aufnahmen einfach nicht realisierbar waren für den einzelnen Kameramann, für die Filmstudios. Deswegen hat man ja lange schwarz-weiß gedreht. Es ist ja keine Entscheidung gewesen der Zeitgenossen, die das alles gerne in schwarz-weiß sehen wollten, sondern das war eine Frage der Zweckmäßigkeit und der finanziellen Mittel, die damit verbunden waren. Und deswegen bin ich jetzt nicht überzeugt davon, dass ein Frontkameramann das dringende Bedürfnis hatte, später sein Material in Schwarz-Weiß zu sehen, sondern das hat sich einfach als innere Notwendigkeit ergeben. Und der Vorwurf, dass das so gewollt sein soll, den kann ich so nicht erkennen.
Ja, nicht gewollt, sondern dass Sie jetzt nachträglich echte Dokumente durch eine Manipulation in ihrer Authentizität, sage ich mal, beeinflussen.
Ja, aber das tun wir doch in dem Augenblick, wo ich einen Dokumentarfilm nehme und nur ausschnittsweise und mit anderen Dokumentarfilmen und ausschnittsweise vermische. Das heißt, das Schneiden aus einem Film einen anderen Film zu machen oder aus vielen Wochenschauen und Dokumentarfilmen etwas darzustellen, ist doch unser Geschäft. Also kann ja nicht so tun, als würden wir einen Film beispielsweise wie Battle of the Somme 1916 als Dokumentarfilm 75-minütig in britischen Kinos zu sehen. Der ist sehr eindrucksvoll, den kann man sich auch sicherlich einmal in Gänze angucken, aber es ändert nichts daran, dass die Bilder, die zum Teil dort zu sehen sind, auch für eine Dokumentation, die nur 43 Minuten ist, über das Jahr 1916 unbedingt reingehören, aber nur in kleinen Teilen. Und wenn mir das gestattet ist, warum soll es mir dann nicht gestattet sein, diese Teile auch noch entsprechend zu vertonen und auch zu kolorieren? Also ich kann das nicht erkennen. Also der Kameramann, der durch seine Linse geschaut hat 1914 und Bilder gedreht hat, der hat das ja in Farbe, in einer farbigen Wirklichkeit wahrgenommen. Und wir holen heute nach, was 1914 bei der Entwicklung des Films anschließend nicht möglich war, nämlich das dann auch in Farbe wiederzugeben. Wir versuchen mit den Mitteln der Kolorierung das zu rekonstruieren, was der Kameramann vor fast 100 Jahren durch seine Linse gesehen hat, nämlich Farbe.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu erden.